Ich zu zwei außenpolitischen Themen etwas zu sagen. Das eine ist eine wichtige Erinnerung, das andere ist eine aus Sicht der Bundesregierung erfreuliche Entwicklung. Ich will zunächst an ein Ereignis erinnern, das sich in dieser Woche zum 7. Mal jährt. Mitte März 2014 annektierte Russland völkerrechtswidrig die zum Staatsgebiet der Ukraine gehörige Halbinsel Krim mit ihren über 2 Millionen Einwohnern. Mit dieser Annexion hat Russland Grundprinzipien des Völkerrechts verletzt und die europäische Nachkriegsordnung infrage gestellt. Deutschland und die Europäische Union erkennen in Übereinstimmung mit einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, der Generalversammlung der Vereinten Nationen, diese Annexion nicht an. Wir fordern die russische Staatsführung auf, Menschenrechte einzuhalten, alle politischen Gefangenen freizulassen und die ukrainische Souveränität über das Territorium der Krim wiederherzustellen. Die andere Mitteilung, die ich Ihnen gerne machen möchte, betrifft, wie ich gesagt habe, eine erfreuliche Entwicklung. Heute soll in Libyen, in Benghazi, die neue Übergangsregierung ihren Amtseid ablegen. Und für die Bundesregierung begrüße ich das Votum des libyschen Parlaments für diese Übergangsregierung von Premierminister Abdulhamid Beiba. Gut ein Jahr nach der Berliner Libyen-Konferenz sind wir einer politischen Lösung des Konflikts näher gekommen. Die Einigung ist ein großer Schritt hin zu mehr Frieden und zu mehr Stabilität für die libysche Bevölkerung. Libyen hat jetzt erstmals seit über 7 Jahren eine geeinte Regierung. Klar ist aber auch, damit ist Libyen noch nicht am Ziel. Es bleibt weiter, wie die Bundeskanzlerin mal gesagt hat, eine schwierige Wegstrecke. Wir unterstützen die Interimsregierung und die Vereinten Nationen auf dem weiteren Weg, insbesondere dabei, landesweite Wahlen für Dezember dieses Jahres vorzubereiten und das Waffenstillstandsabkommen umzusetzen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Vielen Dank. Dann machen wir kurz die beiden Themen. Herr Warwick hat sich gemeldet zum ersten Thema Annexion der Krim.
Herr Seibert, Sie hatten die Wiedereingliederung der Krim nach einem Referendum als völkerrechtswidrig bezeichnet. Da würde mich fragen, gegen welche konkreten Punkte im Völkerrecht hat denn diese Wiedereingliederung nach Referendum Ihrer Meinung nach verstoßen?
Herr Warwick, diese Debatte führen wir seit bald 7 Jahren, was Sie eine Wiedereingliederung und ein Referendum nennen. Dazu haben wir eine ganz andere Ansicht und nicht nur wir, sondern die Europäische Union und die Vereinten Nationen. Das von Ihnen Referendum genannte Ereignis, diese Stimmabgabe ist rechtlich unerheblich. Sie widersprach sowohl der ukrainischen Verfassung als auch dem Völkerrecht, zum Beispiel wegen der illegalen Präsenz russischer Truppen, der massiven Präsenz militärischer Kräfte in der Öffentlichkeit und der Beschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit.
Zusatz? Noch eine, Sie meinten jetzt illegale Präsenz russischer Truppen. Jetzt hatte Russland ja mit Ukraine ein entsprechendes völkerrechtliches Abkommen über die Präsenz von weit über 20.000 Truppen. Zum Zeitpunkt der Wiedereingliederung gab es sogar weniger russische Truppen vor Ort als nach Vertrag zugedacht bzw. zugesprochen. Deswegen möchte ich mich interessieren, wo da konkret der völkerrechtswidrige Aspekt liegt.
Diese Stimmabgabe, die Sie ein Referendum nennen und wir als solches nicht anerkennen, fand statt unter dem Eindruck, unter der Präsenz und unter dem starken Einfluss sich dort illegal aufhaltender russischer Truppen. Und das ist der Stand der Dinge. Und deswegen ist das, aber das ist nur ein Punkt, eine der Grundlagen der Nichtanerkennung durch Deutschland und durch die Europäische Union.
Herr Rinke dazu.
Herr Seibert, nun sind ja wegen der Krim-Annexion Sanktionen verhängt worden, der EU, auch anderer Staaten, der USA. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob man jetzt, wenn Sie den Jahrestag erwähnen, darüber nachdenkt, dass man diese Sanktionen noch ausweiten könnte oder werden die jetzt immer halbjährlich, so wie sie sind, verlängert?
Ich habe Ihnen heute keine Ankündigung über neue Sanktionen zu machen. Das ist ja sowieso eine Angelegenheit auch der Europäischen Union, keine bilaterale Angelegenheit. Ich habe Ihnen keine neuen Ankündigungen zu machen. Es ist dennoch so, dieser rechtswidrige Zustand dauert nun 7 Jahre an. Das ist für die Bundesregierung kein Grund, sich mit ihm abzufinden.
Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Warwick
nochmal. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Es hat sich mir nicht ganz erschlossen, wieso war die Präsenz der russischen Truppen auf der Krim, zu der es ja eine Vereinbarung gab mit der ukrainischen Regierung, aus Sicht der Bundesregierung völkerrechtswidrig? Die waren ja auch vorher schon da. Und wie gesagt, dazu gibt es ja ein Truppenabkommen.
Herr Warwick, mir ist völlig klar, dass Ihnen nicht einsichtig ist, warum Deutschland, die Europäische Union und große Teile der Staatengemeinschaft die Annexion der Krim völkerrechtswidrig nennen und auch als solche behandeln. Wir werden das jetzt hier nicht in jedem Detail noch einmal klären. Wir haben es seit 7 Jahren intensiv und in allen Details besprochen. Mir war es heute wichtig, daran zu erinnern, dass dieser rechtswidrige Zustand tatsächlich vor 7 Jahren begonnen hat, heute immer noch anhält, dass das für die Bevölkerung dort eine schwierige Situation ist, dass es dort eine Verschlechterung der Menschenrechtssituation gibt, beispielsweise für die Krim-Tataren. Und das war jetzt das Wichtige, nicht noch einmal die gesamte Diskussion aufzumachen.
Zusatz. Aber mir gibt es ja tatsächlich eine Verständnisfrage. Es gibt sozusagen dieses schon weit vor 2014 dieses Truppenstationierungsabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Damit war die Präsenz russischer Truppen in der Höhe von weit über 20.000 Soldaten völkerrechtlich legitim. Und ich würde gerne verstehen, wieso Sie die Stationierung auf Basis dieses Abkommens als völkerrechtswidrig werten.
Dann kann ich nur anbieten, Völkerrechts-Detaildiskussionen schriftlich nachzuliefern.
Herr Reitschuster.
Herr Seibert, eine Frage dazu. Sehen Sie die Anwesenheit russischer Truppen auf der Krim deswegen als völkerrechtswidrig damals an, weil die aus ihren Kasernen raus sind, weil die das lokale Parlament besetzt haben, weil die massiv militärische Aktionen unternommen haben, was nicht durch den Stationierungsvertrag gedeckt war? Habe ich das richtig verstanden dahingehend, weil die ja massiv militärisch interveniert haben und ein Truppenstationierungsvertrag erlaubt das ja nicht?
Ich habe gesagt, dass wir das schriftlich nachreichen, um wirklich allen Details gerecht zu werden. Einige davon haben Sie schon genannt.
Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen zu dem Komplex. Gibt es Fragen zu dem Komplex Libyen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu dem Großkomplex Corona. Dazu hat Frau Abbas die erste Frage. Hat sie vorhin angemeldet. So, dann die Rest schreibe ich auf.
Es ist ja so, dass in einigen Städten die Inzidenz jetzt seit Tagen über 100 liegt. Also ich hatte das über Pirmasens zum Beispiel gelesen. Aber dort wird keine Notbremse in Kraft treten, zumindest nicht in der Form wie vorgesehen. Was denkt denn die Bundeskanzlerin darüber, wenn jetzt Städte einfach diese Notbremse ignorieren? Danke.
Ja, ich will zum Thema der sogenannten Notbremse Folgendes sagen. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Bundesländer haben ja am 3. März einen vorsorglichen Beschluss gefasst, der sowohl gute wie auch schwierige Entwicklungen in den Blick nimmt. Und jetzt haben wir ein starkes Wachstum der Fallzahlen und wir müssen entsprechend handeln. Das heißt, wir müssen den Beschluss vom 3. März umsetzen, nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen. Und es war ja so, dass man am 3. März verschiedene Öffnungsschritte vereinbart hat, gebunden an verschiedene entsprechende Inzidenzwerte und jeweils in zeitlichem Abstand voneinander. Warum dieser zeitliche Abstand? Um abschätzen zu können, welche Auswirkungen einzelne Öffnungsschritte auf die Zahl der Neuinfektionen haben, damit man zu weitreichende Lockerungen verhindern kann. Und da gibt es in diesem Beschluss vom 3. März eine ganz klare Passage, die ich jetzt zitieren darf. Steigt die 7-Tage-Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem 2. darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Das heißt, sind dann auch Öffnungen wieder zurückzunehmen. Das haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen. Und das ist eine wichtige Maßnahme, um weiteres exponentielles Wachstum mit allen Folgen für Menschen und Gesundheit möglichst abzuwenden.
Dann habe ich eine Frage von Herrn Fischer vom Spiegel. Hält die Bundeskanzlerin an ihrem Versprechen fest, jedem und jeder Deutschen bis zum 21. September ein Impfangebot zu machen, Herr Seibert?
Das ist das Ziel weiterhin. Und wenn es dabei bleibt oder wenn es so eintrifft, dass die vereinbarten und erwarteten Lieferungen zum rechten Zeitpunkt auch in Deutschland verfügbar sind, dann kann dieses Ziel auch erreichbar sein.
Herr Rinke.
Herr Seibert, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt zu dem Thema Notbremse. Es gibt ja auch eine Vereinbarung, dass die Öffnungen des Einzelhandels wieder zurückgenommen werden müssen, teilweise zumindest, wenn man schon die Inzidenz 50 wieder überschreitet. Also gilt die Ermahnung, die Sie eben ausgesprochen haben für die Kanzlerin, auch für diese erneute Schließung des Einzelhandels in Ländern wie Rheinland-Pfalz zum Beispiel? Und wie beurteilen Sie die zusätzlichen Flüge, die jetzt eingerichtet wurden für Mallorca-Reisen an Ostern? Ist das im Sinne dieser Beschlüsse oder würden Sie sagen, man sollte auf solche Flüge eher verzichten?
Also, ich habe jetzt gerade über die Notbremse gesprochen, aber grundsätzlich gilt, Bund und Länder haben am 3. März einen Beschluss gefasst, der vorsorgend war, weil er sowohl gute Entwicklungen, nämlich niedrigere fallende Inzidenzzahlen in den Blick nahm, als auch das Gegenteil. Im Moment erleben wir leider das Gegenteil. Eine schwierige Entwicklung, ein starkes Sich-Durchsetzen der ansteckenderen Virusmutationen in einem diffusen Infektionsgeschehen, wie uns das Robert-Koch-Institut sagt, also nicht so, dass man es auf einzelne besonders klare Ausbrüche zuordnen könnte. Wir beobachten, dass vor allem in den jüngeren Altersgruppen die Inzidenzen steigen. Und das ist hier ja auch vom Robert-Koch-Institut hier am Freitag sehr klar gesagt worden. Wenn es viele Infizierte gibt, dann gibt es auch mehr schwere oder gar tödliche Verläufe. Dann gibt es auch mehr Menschen, die mit Langzeitfolgen von Covid-19 zu kämpfen haben werden. Und wir sehen leider auch, das will ich einfach noch zur Begründung vorweg sagen, dass diese erfreuliche Tendenz der letzten Wochen, dass wir jeden Tag ein paar weniger Menschen mit Covid-19 in den Intensivstationen unseres Landes hatten, dass die im Moment zum Stoppen gekommen ist. Das ist erst einmal nicht weiter rückläufig. Und das sind keine guten Nachrichten. Und in dem Zusammenhang ist an die Gesamtheit des Beschlusses vom 3. März zu erinnern. Und dieser Beschluss ist umzusetzen, nicht nur in den erfreulichen Passagen, sondern eben auch in denen, die natürlich schwieriger sind.
Entschuldigung, jetzt haben Sie es nicht ganz beantwortet. Das gilt also auch für den Einzelhandel, war die eine Frage. Und die zweite, vielleicht können Sie was sagen zu den Mallorca-Reisen, die jetzt verstärkt angeboten werden.
Also die Umsetzung der Beschlüsse obliegt weiterhin natürlich den Ländern. Ich kann dazu jetzt die Haltung der Bundesregierung hier wiedergeben. Ich weiß es nicht, ob vielleicht auch...
Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung zum Thema Reisen ist nach wie vor die gleiche. Das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen. Und wenn Sie unsere Reise- und Sicherheitshinweise anschauen und auch die geltenden Beschlüsse, dann raten wir in der derzeitigen Situation weiterhin von allen nicht notwendigen touristischen Reisen auch ins Ausland ab. Aber natürlich ist es eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss.
Ich habe eine Zusatzfrage von Herrn Keller zu dem Stichwort Reisen. Müsste, wenn man jetzt reisen kann nach Mallorca, nicht auch die deutschen Urlaubsgebiete aufgemacht werden, Herr Seibert?
Gut, es ist genau, wie Frau Adebar gerade fürs Auswärtige Amt gesagt hat, das ist die Haltung der Bundesregierung. Wir raten weiterhin von jeder nicht unbedingt notwendigen, also von jeder vermeidbaren Reise ab. Das ist erst einmal die Grundaussage. Ob einzelne Gebiete und damit auch Urlaubsregionen als Risikogebiete eingestuft werden oder nicht, das hängt von den Inzidenzwerten vor Ort ab, wie Sie wissen. Und trotzdem wiederhole ich nochmal die Aussage, der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten.
Nächste Frage hat Herr Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, Ihr Minister, Herr Spahn, hat im vergangenen Jahr gesagt, ich zitiere, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch zu umfangreiches Testen zu viele Falsch-Positive haben. Punkt. Am Freitag haben Herr Spahn und Herr Wieler auf die Frage, ob durch die größeren Testumfänge jetzt nicht die gleiche Gefahr besteht, gesagt, die besteht nicht mehr. Warum hat sich die Ansicht geändert? Was gibt es für wissenschaftliche Erkenntnisse für die Änderung dieser Ansicht? Danke.
Also Herr Reitschuster, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht die Worte des Ministers an dieser Stelle interpretieren kann. Sie wissen, wir haben ein sehr dynamisches Geschehen. Die Bewertung ist immer lageabhängig. Und das ist der Hinweis, den ich Ihnen dazu geben kann.
Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die diese Änderung basiert?
Ich habe jetzt das gesagt, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Danke.
Herr Jung.
Ich habe eine Frage zu Impfstoffen.
Fragen Sie ruhig. Wir sind beim Großthema, glaube ich, Corona.
Okay. Herr Seibert, die Direktorin der WTO, der Welthandelsorganisation, hat gesagt, dass es weltweit mehr als 130 Staaten ohne eine einzige Dosis Impfstoff aktuell noch gibt. Mich würde interessieren, warum die Bundesregierung zusammen mit den anderen europäischen Staaten die vorübergehende Aufhebung des Patentrechts auf die Impfstoffe in der WTO vor ein paar Tagen erneut blockiert hat. Angesichts der Aussagen der Kanzlerin, die immer wieder betont hat, dass Impfstoffe ja globale öffentliche Güter seien, und sie hat ja auch mal die Ausweitung der Produktion angemahnt, warum blockiert dann die Bundesregierung die vorübergehende Aufhebung des Patentrechts?
Also, um es nochmal wieder zu wiederholen, erstens, die Europäische Union ist der Kontinent oder der Block von Staaten, wenn Sie so wollen, der in alle Welt Impfstoffe in den vergangenen Monaten, seit sie in der Produktion sind, exportiert hat. Das Gleiche lässt sich nicht über die USA beispielsweise sagen und auch die Impfstoffexporte aus anderen großen herstellenden Ländern sind von der Zahl her relativ gering. Zweitens, Deutschland unterstützt nicht nur im Geiste, sondern ganz konkret und mit sehr hohen Mitteln die COVAX-Initiative, die ja genau dazu führen soll, dass möglichst viele Staaten in der Welt Zugang zu Impfstoff haben. Nicht nur zu Geld, sondern zu konkretem Impfstoff. Drittens, das haben wir hier oftmals besprochen, vielleicht möchte das BMG das auch noch einmal darstellen, ist es unsere Überzeugung, dass der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoff nicht die Patentfrage ist, sondern die Kapazitäten. Und daran arbeiten wir in vielerlei Hinsicht, wie wir innerhalb Deutschlands, innerhalb der Europäischen Union die Kapazitäten für die Produktion verbessern können.
Das ist ja genau der Grund, warum die Aufhebung des Patentrechts beantragt wurde, damit der globale Süden die Impfstoffe auch alleine produzieren kann. Sie haben jetzt nicht geantwortet, warum die Bundesregierung sich in der WTO vor ein paar Tagen erneut dagegen ausgesprochen hat. Die Ärzte ohne Grenzen fordern die Bundesregierung ja auf, die Blockade zu überdenken. Sie sagen, es führt zu Leid und Tod von Menschen und je länger das Virus sich wegen Impfstoffknappheit ausbreiten kann, desto wahrscheinlicher wird es als Mutationsvariante zurückkehren. Das kann ja nicht im Interesse der Bundesregierung sein.
Also Letzteres ist natürlich absolut richtig und das muss man immer wieder denjenigen sagen, die der Meinung sind, Hauptsache wir in Deutschland oder wir in der Europäischen Union seien erst einmal versorgt. Es ist absolut richtig, dass wenn die Pandemie noch in einzelnen Ländern oder in ganzen Kontinenten tobt, auch wir in Deutschland, in der Europäischen Union nicht sicher sein werden. Die Welt ist vernetzt und die Pandemie wird auf diese Art und Weise immer wieder dann auch in Länder wie unseres zurückkehren. Zum Thema der Patente habe ich Ihnen dennoch unsere Grundhaltung gesagt. Ich weiß nicht, ob das BMG dazu noch mehr sagen möchte, aber das ist die Haltung. Es ist wichtig, die Impfstoffe als globales Gut zu betrachten. Es ist wichtig, Staaten, die keine eigene Produktion haben und es möglicherweise schwer haben, bilateral an Produktionsanteile bei den großen Herstellern zu kommen. Es ist sehr, sehr wichtig, denen zu Impfstoffen zu verhelfen. Das hat jetzt in Afrika begonnen mit Hilfe der COVAX-Initiative und das soll sich intensiv fortsetzen.
Frau Dudin, nur zum Verständnis zu einem anderen Thema, ne? Oder auch zu Corona?
Protesten.
Zum Testen, dann sind Sie dran.
Testen oder Protesten?
Nee, Proteste.
Protesten. Ja. Sie sind dran, bitte.
Okay. Dann eine Frage an Herrn Seibert. Am Wochenende kam es bei Corona-Protesten zu Gewalt gegen Polizei und Journalisten. Wie bewerten Sie diese Ereignisse vom Wochenende?
Gewalt gegen Polizei und Journalisten am Rande von Demonstrationen ist inakzeptabel und auch unerträglich für uns als demokratisches Land. Die Polizei ist in Deutschland Garant dafür, dass wir friedlich gesellschaftlich miteinander umgehen. Sie steht gerade dafür ein, dass nicht nur das Recht des Stärkeren gilt, sondern dass auch Minderheiten geschützt werden, dass wir insgesamt in Frieden leben können. Und dafür hat sie ein Gewaltmonopol. Das liegt beim Staat. Es ist die Aufgabe des Staates, für öffentliche Sicherheit zu sorgen. Wenn also am Rande von nicht genehmigten Demonstrationen es solche Ausschreitungen, solche Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen und zum Teil wohl auch auf Journalisten und Journalistinnen gab, dann ist das zu verurteilen. Das widerspricht dem Recht zur friedlichen Demonstration. Es ist nicht zulässig und es ist nicht zu tolerieren.
Zusatz?
Noch eine kurze Frage an das Bundesinnenministerium. Wie werden diese Straftaten, die auf diesen Demos stattfindet, in die Statistik einsortiert? Gibt es da bestimmte Kategorien, wo man die dann wiederfinden kann?
Also zunächst einmal müssen die festgestellten Straftaten ja auch nachvollziehbar dokumentiert sein. Das ist in solchen Situationen manchmal nicht ganz einfach. Das wird aber dann von den Behörden auch anhand von vorhandenem Videomaterial versucht nachzuvollziehen. Und dann kommt es darauf an, was dort beobachtet wurde. Das sind ja ganz unterschiedliche Straftaten. Landfriedensbruch ist beispielsweise etwas, was sehr häufig dann zu Buche schlägt, aber auch Körperverletzung, Sachbeschädigung, all diese Dinge finden dann statt. Das kann man jetzt von dieser Stelle pauschal nur sehr schwer beantworten. Aber das sind die Kategorien, die hier eine Rolle spielen.
Dann habe ich eine Frage online von Herrn Benedikto von der Nachrichtenagentur Ruptly. Russland hat eine Vereinbarung zur Herstellung seines Corona-Impfstoffes Sputnik V in Deutschland unterzeichnet. Laut einer Erklärung der russischen Impfstoffentwickler vom Montag gibt es auch entsprechende Vereinbarungen mit Unternehmen in anderen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien. Können Sie über diese Entwicklung was sagen und das kommentieren?
Ich habe diese Meldung gehört vor kurzem und dazu liegen mir keine Informationen vor.
Herr Rinke, genau dazu? Da sind Sie, Entschuldigung.
An das Gesundheitsministerium. Herr Söder hat heute Morgen gefordert, dass die Bundesregierung und die EU die Zulassung von russischem und chinesischem Impfstoff beschleunigt prüfen sollte. Deswegen hätte ich ganz gerne noch mal gefragt, ob es bei der Position bleibt, dass es keine nationale Zulassung gibt. Und gibt es irgendwelche Schritte, die die Bundesregierung unternimmt, um die EMA zu einer schnelleren Prüfung des russischen und chinesischen Impfstoffen zu bewegen?
Also wir haben das ja an dieser Stelle schon wiederholt vorgetragen. Es gibt ein bewährtes Verfahren, also die Zulassung nach Beantragung auf der Ebene der EMA und die nachträgliche nationale Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut. Dieser Weg gilt nach wie vor für die Zulassung. Und insofern sehe ich da jetzt keinen Anlass, Ihnen da eine anderslautende Einschätzung mitzuteilen.
Jetzt versuchen wir ein bisschen die Reihenfolge wieder einzuhalten. Jetzt ist Frau Pauli dran und dann Herr Warwick.
Ja, ich hätte eine Frage zu Corona-Wahlen gestern. Dass die Opposition da ihre eigene Lesart von Wahlergebnissen hat, ist sicherlich klar. Klar ist aber auch, dass viel von Vertrauensverlust die Rede war, auch mit Blick auf die Corona-Politik der Bundesregierung. In dem Zusammenhang meine Frage, wie stark ist denn das Vertrauen der Bundeskanzlerin in ihre beiden Minister Spahn und Altmaier?
Ich will grundsätzlich sagen, und das wissen Sie ja auch, dass die Nachbetrachtungen zu Landtagswahlen in die Pressekonferenzen der einzelnen Parteien gehören und dort auch getan werden und nicht in die Regierungspressekonferenz. Deswegen habe ich dazu als Regierungssprecher nichts beizutragen. Zu Ihrer Frage das Kabinett betreffend, die Bundeskanzlerin arbeitet mit all ihren Ministern eng und gut zusammen.
Darf ich nochmal Zusatz? Aber es ist ja nicht eine Frage an eine Parteivorsitzende, die sie ja auch nicht mehr ist, sondern an die Regierungschefin, die mit beiden Ministern zusammenarbeitet, die deutlich in der Kritik stehen.
Ja, ich habe ja auch über die Bundeskanzlerin gesprochen.
Herr Warwick.
Ich wollte noch mal kurz auf die Meldung zur möglichen Impfstoffproduktion von Sputnik 5 in Deutschland zurückkommen. Jetzt sinkt ja Produktion und hier sozusagen Nutzung des Impfstoffs nicht dasselbe. Jetzt als Verständnisfrage, kann die Produktion in Deutschland direkt anlaufen oder bedarf es dafür die vorherige Erlaubnis durch die EMA oder könnte man auch bereits produzieren, aber halt der Einsatz erfolgt dann nach Zulassung? Also wie sieht da das Prozedere aus?
Also ich bitte um Nachsicht, ich habe die Meldung auch nur gesehen, ich kann sie nicht kommentieren, deshalb auch nicht sozusagen in Einzelheiten dann bewerten. Ergänzend vielleicht dazu, Sie wissen ja, dass wir sozusagen die Impfstoffproduktion, es gibt ja eine Taskforce angesiedelt beim Bundeswirtschaftsministerium, die sich um den Aufbau der Impfstoffproduktion in Deutschland kümmert. Das wäre ein Hinweis, den ich Ihnen noch so geben kann. Vielleicht kann auch die Kollegin das noch ergänzen.
Warum können Sie uns weiterhelfen?
Also auch ich kann die Meldung im Einzelnen nicht kommentieren. Wir haben sie selbstverständlich verfolgt, dass es da konkrete Vereinbarungen geben soll. Ich kann sie als solche nicht kommentieren. Aber wie der Kollege aus dem Gesundheitsministerium ausführt, ist es richtig, dass es ja diese neu eingerichtete Taskforce Impfstoffproduktion gibt, die gerade ja auch das Ziel hat, kurz- und mittelfristig vermeidbare Störungen im Produktionsprozess zu monitoren und mittelfristig aber natürlich auch Produktionskapazitäten in Deutschland und in Europa aufzubauen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, dass wir natürlich in dieser Taskforce in Gesprächen mit Impfstoffherstellern und Unternehmen in der Impfstoffproduktion sind und aktuell Gespräche führen.
Zusatz? Meine Verständnisfrage war ja, ob sozusagen das deutsche Unternehmen, das ja auch nicht bekannt ist, das Sputnik 5 produzieren wird in Deutschland, ob dies bereits produzieren könnte und beispielsweise den Impfstoff an ein anderes Land verkaufen könnte, ohne dass es zuvor eine Zulassung der EMA gibt. Also eher eine grundsätzliche rechtliche, auch verfahrenstechnische Frage.
Ja, hab ich verstanden, aber die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die müssten Sie dann wirklich an die Unternehmensseite richten, die sich ja da nach den rechtlich zulässigen Vorschriften richten müssen und diese natürlich einhalten müssen. Also ich würde sagen, am besten die Unternehmensseite da nochmal kontaktieren.
Vielen Dank. Dann machen wir jetzt da vorne weiter und dann Herr Jessen. So, Herr Kollege, bitteschön.
Ja, wir bleiben beim Thema Impfen. AstraZeneca sorgt ja wieder ein bisschen für Schlagzeilen, auch weil es seine Liefermengen an die EU wieder gekürzt hat. Frage ans Gesundheitsministerium. Mehrere EU-Staaten haben ja jetzt die Verimpfung ausgesetzt. Ich sehe es aber richtig, dass Deutschland an der Verimpfung festhält. Und wenn das so ist, können Sie noch mal sagen, warum?
Also Sie sprechen ja zwei unterschiedliche Sachverhalte ein. Das eine ist das Thema Liefermengen und das andere ist das Thema Impfstopp in einigen Ländern. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir die Meldung sehr ernst nehmen und auch beständig die Datenlage prüfen. So hat es der Minister auch schon in der letzten Woche gesagt. Und dazu werden noch in dieser Woche auch beim Paul-Ehrlich-Institut und auch auf der Ebene der EMA, der Zulassungsbehörde auf europäischer Ebene, Expertenrunden stattfinden, die das nochmal sehr intensiv in den Blick nehmen.
Herr Jessen, sind Sie da? Da sind Sie jetzt. Ja, ich möchte noch mal auf das Thema Notbremse, Inzidenz 100, zu sprechen kommen. Herr Seibert, Sie haben vorhin den eigentlich sehr eindeutigen Text dieser Passage vorgetragen. Nun ist es so, dass es Landkreise gibt, sowohl Elbe-Elster in Brandenburg als auch die Stadt Pirmasens. Die haben eine Inzidenz, 7-Tage-Inzidenz von über 100, halten sich aber schlicht und einfach nicht an diese Vorgaben. Wie bewertet die Bundesregierung das? Erwarten Sie von den Landesregierungen, dass sie dafür sorgen, dass in ihren Bundesländern diese gemeinsame Vereinbarung entsprechend dem Wortlaut auch eingehalten wird?
Ja, mit Verlaub, Herr Jessen, Sie wiederholen exakt die Frage, die eine Kollegin von Ihnen vorhin gestellt hat. Ich kann jetzt meine Antwort wiederholen. Die Bundesregierung steht zu diesem Beschluss vom 3. März und zwar in Gänze, sowohl was seine was positive Möglichkeiten, die er eröffnet, betrifft, als auch was bei Überschreitung einer bestimmten Inzidenz, in diesem Fall 100, schwierige Schritte sind, die er fordert. Und die Umsetzung dieser Schritte liegt bei den Ländern. Die Bundesregierung steht zu dem Beschluss.
Ja, eben Sie stehen dazu. Das stellt ja niemand in Frage. Die Frage, die ich gestellt habe, und ich finde, das ist ein anderer Schwerpunkt, fordern Sie die Landesregierungen auf, dafür zu sorgen, dass in Ihren Ländern entsprechend dem Beschluss verfahren wird?
Ich habe keine andere Antwort für Sie. Wenn man Beschlüsse fasst, geht man immer davon aus, dass sie dann auch Realität werden. Die Umsetzung liegt bei den Ländern und deswegen kann ich hier nur für die Bundesregierung sprechen.
Wir kommen jetzt in der Reihenfolge Herr Jordans online, Herr Rinke, Herr Reitschuster weiter. Herr Jordans fragt, Herr Seibert, der Deutsche Lehrerverband verlangt angesichts der stark steigenden Inzidenzen bei einer höheren Impfpriorisierung aller Lehrer und mehr Tests bei Schülern. Unterstützt die Bundesregierung dieses Anliegen oder ist das wieder Ländersache?
Natürlich ist das Schulwesen Ländersache. Und so wie Herr Jordans das fragt, ist das wieder Ländersache, klingt das, als wäre das irgendwie...
Ich habe es nur vorgelesen.
Ja, genau. Deswegen gehe ich ja darauf ein. Klingt das ein bisschen, als sei das eine willkommene Entschuldigung. Aber es ist nun mal so. Es ist Ländersache und nichtsdestotrotz haben Bund und Länder ja auch intensiv darüber beraten. Wir haben am 3. März uns darauf verständigt, dass die Länder weiterhin in Eigenverantwortung über die schrittweise Rückkehr der Schüler und Schülerinnen in den Präsenzunterricht entscheiden. In den meisten Bundesländern haben die Kitas wieder ihren Betrieb aufgenommen, haben ihn ausgeweitet und nehmen auch Schüler wieder am Präsenzunterricht schrittweise mehr teil. Bund und Länder waren sich seit langem einig, dass da, wo Öffnungsschritte möglich sind, Kitas und Schulen durchaus Priorität haben sollen. Denn es ist die Bedeutung der Bildung, des in die Schule gehen können, für unsere Kinder natürlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen. Aber natürlich spielt gleichzeitig auch der Kinderschutz eine große Rolle. Und so muss, wenn man Kitas und Schulen öffnet, berücksichtigt werden, dass die Gefahr durch die Virusvarianten besteht. Hier am Freitag hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Herr Professor Wieler, ja genau darauf hingewiesen. Wir sehen wieder vermehrte Infektionen in Kitas und in Schulen bei Kindern und Jugendlichen im Alter bis 15 Jahren. Und das ist für alle Verantwortlichen ein Alarmsignal. Das zeigt, dass sich Öffnungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Und deswegen ist es doch sehr deutlich, dass Schutzkonzepte in Schulen und in Kitas eine enorm große Rolle spielen müssen. Also die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, die Organisation von Wechselunterricht. Schulbetrieb ermöglichen und gleichzeitig Gesundheitsschutz gewährleisten, das ist eine wahnsinnig schwierige, hochanspruchsvolle Aufgabe für die Verantwortlichen, für die Schulen. Und das muss flankiert sein, wie gesagt, von Schutzkonzepten, von Impfungen, von Lehrern, Lehrerinnen, Erziehern, und auch vom Einsatz von Schnelltests. Und wir gehen davon aus als Bund, dass die Länder ihrer Verantwortung danach kommen und deswegen auch sehr verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.
Herr Rinke und dann Herr Reitschuster.
Ja, ich habe nochmal zwei Nachfragen zu den beiden Aspekten von AstraZeneca. Einmal ans Gesundheitsministerium, Herr Ewald. Herr Söder hat heute vorgeschlagen, dass, um das Vertrauen in AstraZeneca zu stärken, jetzt wirklich die Politik vorangehen sollte und also von der Prioritätenliste abweicht, um so eine Vorbildfunktion und Vorbildfunktion einzunehmen und Vertrauen zu schaffen. Denkt Ihr Minister in eine ähnliche Richtung? Und der zweite Aspekt ist diese Versorgungssicherheit. Eine Frage an Herrn Seibert. Es gibt Forderungen, dass die Bundesregierung jetzt mit der US-Regierung über dieses Thema reden müsse, weil für ein gutes transatlantisches Verhältnis es nicht sein könne, dass die USA Impfstoffe zurückhalten, die sie nicht brauchen, die aber in Europa benötigt werden. Also gibt es Gespräche mit der US-Regierung?
Ja, ich fange vielleicht mal an. Sie wissen, dass wir grundsätzlich Forderungen aus dem politischen Raum hier nicht kommentieren können. Grundsätzlich kann ich Ihnen aber sagen, und Sie werden das auch sehen, wenn Sie unsere Informationsangebote zum Thema Impfen sich anschauen, dass wir natürlich versuchen, hier Vertrauen in zugelassene Impfstoffe herzustellen, auch möglichst transparent darauf hinzuweisen, mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen sind. Und an allen Stellen, und das hat der Minister zuletzt auch am Freitag nochmal betont, auch Vertrauen in die Impfstoffe hier zu geben. Aber wie gesagt, politische Äußerungen kann ich jetzt hier nicht von dieser Stelle kommentieren.
Also keine Politikerimpfung, das war ja die Frage.
Bitte?
Keine Politikerimpfung. Also keine Impfung von Politikern als Vorbild. Das war ja die Frage.
Also ich kann nur für den Minister sprechen. Der hat mehrfach dazu gesagt, er lässt sich gerne impfen, aber dann, wenn er an der Reihe ist.
Ja, das Thema, das Sie nochmal ansprechen, war ja hier auch am Freitag ausführlich Gegenstand. Ich habe da jetzt eigentlich keinen neuen Stand für Sie. Ich habe am Freitag gesagt, die Europäische Union hat in den vergangenen 6 Wochen Impfstoffexporte in mehr als 30 Länder für über 34 Millionen Dosen genehmigt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass beispielsweise die USA zwar ein ganz wichtiger Produzent von Impfstoffen, aber eben kein Exporteur sind, dass von dort nichts oder fast nichts exportiert wurde. Stellvertretend für die 27 Mitgliedstaaten nimmt die Europäische Kommission diesen Aspekt mit den betreffenden Konzernen, aber natürlich auch mit den Regierungen der betreffenden Länder, auch mit der amerikanischen Regierung auf. Und die Bundeskanzlerin und andere Mitglieder der Bundesregierung sind zu diesem Thema wie zu anderen Aspekten der Corona-Pandemie auch im Austausch mit ihren amerikanischen Gesprächspartnern.
Das ist das, was ich am Freitag gesagt habe, und das gilt heute weiterhin genauso.
Herr Reitschuster.
Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, die Tagesschau schreibt, die Weltgesundheitsorganisation lehnt den geplanten Impfpass ab. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Wie gehen Sie damit um? Danke.
Habe ich Sie richtig verstanden, den geplanten Impfpass?
Genau.
Also dazu haben wir auch schon mehrfach ausgeführt, dazu gibt es ja eine Entscheidung auf europäischer Ebene, einen digitalen Impfpass einzuführen. Das Corona-Kabinett hat da auch einen entsprechenden Beschluss dazu gefasst. Wir haben ja letzte Woche hier auch dazu ausgeführt, dass jetzt im Rahmen einer Ausschreibung der digitale Impfpass entwickelt wird. Als Alternative zur analogen Form, zum gelben Heft. Der zweite Aspekt, der in dem Zusammenhang diskutiert wird, die Frage, ob der digitale Impfpass möglicherweise ein Zugang ist zu gesellschaftlichen Ereignissen, zu Restaurantbesuchen, zu Kulturveranstaltungen, das ist ein anderes Element der Diskussion. Aber dazu kann ich Ihnen noch nichts Verbindliches sagen. Der Minister hat das ja auch zuletzt von dieser Stelle deutlich gemacht.
Danke, und das ist interessant, aber Sie haben die eigentliche Frage nicht beantwortet, wie Sie mit der Kritik der WHO umgehen.
Ja, ich kann Ihnen nur sagen, das ist ein europäisches Projekt. Mitglieder der EU-Staaten führen das jetzt aus. Und zu der Kritik, und es ist ja auch begründet, warum wir es machen. Ich glaube, dass die WHO-Kritik bezog sich ja auf die Frage, inwieweit das sozusagen einen privilegierten Zugang ermöglicht. Über diese Frage ist noch gar nicht gesprochen worden.
Danke.
Dann habe ich eine Online-Frage von Herrn Keller. Erwägt die Bundesregierung, die Vorgänge rund um die Maskenbestellung im Gesundheitsministerium genauer zu überprüfen? Ich glaube, die Frage geht auch an das Gesundheitsministerium.
Also wir haben ja das am Wochenende auch schon, gab es ja auch Berichterstattung dazu. Es gibt das Ministerium, das BMG ist jetzt auf diejenigen Abgeordneten zugegangen, deren Hinweise dazu beigetragen haben, dass wir Verträge über die Beschaffung von Schutzausrüstung schließen konnten. Das hat das Ministerium dem Bundestag mitgeteilt, und wir warten jetzt bis morgen auf eine Reaktion der Bundestagsverwaltung und werden dann zeitnah auch diese Informationen veröffentlichen.
Nächstes ist es Herr Jung dran.
Herr Sabat, eine Frage zu Ostern. Ich bin mir sicher, das Kanzleramt weiß, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Ist es in irgendeiner Weise für das Kanzleramt noch realistisch, dass diese Lockerungen und Öffnungsschritte, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen erfolgt sind, bis Ostern durchzuhalten sind?
Ich glaube, es ist jetzt nicht sinnvoll, dass ich mich in Vermutungen über die Zukunft ergehe. Wir haben einen Beschluss am 3. März gefasst, von dem heute schon viel die Rede war, der für konkrete Inzidenzschwellen konkrete Maßnahmen vorsieht, und zwar in beide Richtungen. Und ich denke, dieser Beschluss ist durchzuhalten oder ist umzusetzen. Und am 22. März treten die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs wieder zusammen, zumindest in Form einer Videokonferenz, und beraten unter dem Eindruck der Analyse der dann herrschenden Situation, wie es weitergeht, inklusive Ostern.
Aber Sie erkennen an, dass gerade weil die Beschlüsse mehrfach im Land, was schon flächendeckend nicht angewendet werden und diese Notbremsen nicht angewendet werden, dass das noch zum exponentiellen Wachstum, zur Beschleunigung beiträgt. Korrekt?
Was war jetzt Ihre Frage? Verstehe ich jetzt nicht.
Diese Notbremsen, die nicht angewendet werden durch die Landkreise.
Das ist die Frage von Herrn Jessen, der schon die Frage von jemand anders gestellt hat.
Nein.
Okay.
Und diese Nichtanwendung führt dazu, dass exponentielles Wachstum sich noch weiter beschleunigt. Das erkennt das Kanzleramt und Sie an, ja?
Wir erkennen, und das habe ich ja vorhin, glaube ich, klar gesagt, als Bundesregierung die Gefährlichkeit der jetzt herrschenden Situation an. Und das sollte jeder. Steigende Inzidenzen, steigende Fallzahlen, ganz besonders auch in der jüngeren Bevölkerung, kein Rückgang mehr der Belegung der Intensivbetten. Das sind ungute Entwicklungen, auf die wir alle zusammen reagieren müssen.
Jetzt kommen wir in der Reihenfolge von Herrn Geinitz online, dann Herr Warwick und Frau Abbas. Herr Geinitz lässt fragen, angesichts der erneuten AstraZeneca-Lieferschwierigkeiten, rechnen Sie weiterhin mit der Lieferung von 77 Millionen Impfdosen insgesamt nach Deutschland im zweiten Quartal und 127 Millionen im dritten, oder müssen diese Erwartungen angepasst werden?
Also es ist zutreffend, dass Deutschland wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten auch im März vorübergehend deutlich weniger Impfstoff von AstraZeneca bekommen wird, als geplant ist. Nach den neuesten Daten, die der Impfstoffhersteller am Freitag der EU-Kommission übermittelt hat, sollen die Lieferschwankungen nach Auskunft des Herstellers bis Ende März aber wieder ausgeglichen sein. Herr Spahn hatte hier am Freitag auf der Bundespressekonferenz betont, dass es generell schwierig ist, verlässliche Angaben über die Liefermengen von AstraZeneca zu bekommen. Im Gegensatz zu BioNTech, so hat er das gesagt, würden diese häufig abweichen von den Ankündigungen. Und er hat nochmal gesagt, wir wissen noch nicht abschließend alle Lieferdaten für den nächsten Monat von allen Herstellern. Wie sich am Ende die Ankündigung der EU auswirken wird, dass deutlich mehr BioNTech-Impfstoff nach Deutschland kommen wird als geplant, das können wir noch nicht sagen. Wir können nur und immer nur anhand von konkreten Lieferzusagen kalkulieren. Die Liefermengen, das ist nochmal ein Hinweis, den ich Ihnen hier gerne nochmal gebe, die sind jeweils aktuell hinterlegt, auch bei uns im Internet. Dort finden Sie die aktuellen Liefermengen auch für AstraZeneca mit Datenstand 12.03. bei uns im Internet veröffentlicht.
Herr Warwick.
Ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium. Im Rahmen Corona-Konjunkturpaket. Das Corona-Konjunkturpaket umfasst ja auch 10 Milliarden für die Förderung von deutschen Rüstungsgütern und Rüstungsproduktion. Da würde mich interessieren, also bisher sind von diesen 10 Milliarden investiert worden in Munition und in militärische LKWs. Deswegen verzeihen Sie mir vielleicht meine geringe Fantasie, aber inwieweit dient der Kauf von Munition und Militär-LKWs dem Kampf der Corona-Krise, beziehungsweise gegen die Corona-Krise?
Das Konjunkturpaket dient ja der Konjunkturbelebung, wie der Name schon sagt. Und die Beschaffung auf dem heimischen Markt sorgt dafür, dass auch sowieso geplante Beschaffungen bei der Bundeswehr dann die Konjunktur ankurbeln sollen.
Also im Verständnis der Bundeswehr dient dann also diese 10 Milliarden zum Kauf von Rüstungsgütern, um während der Corona-Krise die Rüstungsproduktion anzukurbeln. Verstehe ich Sie da richtig?
Es ist ja ein regierungsgemeinsames Paket und der Anteil der Bundeswehr ist es, zu prüfen, welche sowieso geplanten Beschaffungsmaßnahmen vielleicht vorgezogen werden können, um in Zeiten der Corona zu einer Konjunkturbelebung beizutragen. Es sind also ohnehin geplante Dinge, die nur vorgezogen werden.
Frau Abbas.
Ja, es wird derzeit spekuliert, dass die Bundeskanzlerin nach den Landtagswahlen jetzt eine Kabinettsumbildung plane. Was sagen Sie dazu? Können Sie das bestätigen? Und dann darf ich noch eine zweite Frage stellen. Beim Impfgipfel am Mittwoch ist da geplant, dass auch über die weiteren Corona-Maßnahmen gesprochen wird angesichts der steigenden Inzidenzzahlen. Vielen Dank.
Zu Ihrer ersten Frage. Bundeskanzlerin beabsichtigt keine Kabinettsumbildung. Zu Ihrer zweiten Frage. Am Mittwoch gibt es eine Telefonkonferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer. Das habe ich hier am Freitag ausführlich erklärt. Die hat den Zweck, darüber zu beraten, wie jetzt mit der Empfehlung der Gesundheitsminister bezüglich der Einbeziehung der Hausärzte in das Impfgeschehen umzugehen ist und wie da die Entscheidung sein wird. Es gibt eine Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, und damit werden sich die Regierungschefs und die Bundeskanzlerin befassen. Ich kann hier naturgemäß nicht sagen, ob jemand noch ein anderes Thema bringt, aber das ist der Sinn dieser Telefonkonferenz.
Darf ich noch
Eine letzte Zusatzfrage.
Ist es denn realistisch, dass ab April in den Hausarztpraxen geimpft wird?
Also es liegt eine Empfehlung der Gesundheitsminister vor. Es ist einmütige Haltung aller in Bund und Ländern, dass die Hausärzte einen ganz wichtigen Beitrag zum Impfen werden leisten können. Und die Frage ist, die zu entscheiden ist, wie man das in Kombination mit dem Impfen in den Impfzentren bringt und zu welchem Zeitpunkt der Übergang in die Hausarztpraxen sinnvoll ist. Für die Bundesregierung ist das Entscheidende. Wir wollen mit einem Maximum an Schnelligkeit und Flexibilität Impfstoff zu so vielen Bürgern wie möglich bringen. Und unter dieser Überschrift sind die Überlegungen am Mittwochabend auf der Basis der Empfehlung der Gesundheitsminister dann anzustellen.
Bevor der Kollege dran ist, will ich nur kurz sagen, wir gehen langsam, aber übersichtlich auf das Ende der Pressekonferenz zu. Es gibt sicher auch noch zu zwei anderen Themen Fragen, die würde ich gerne auch noch drangehen. Deswegen nicht, dass wir nur noch uns mit Corona beschäftigen müssen. Aber Herr Kollege zuerst, bitte schön.
Ja, nochmal eine Nachfrage zum digitalen Impfpass, die ja schon gestellt wurde ans Gesundheitsministerium. Einfach die Nachfrage, ob Sie uns da schon ein Datum nennen können, bis zu dem, der möglicherweise kommen kann. Und während Plätze gewechselt werden, vielleicht an Herrn Seibert nochmal die Frage. Es gibt ja Forderungen von Intensivmedizinern, jetzt schnell wieder in einen Lockdown zu gehen, eben um die Situation zu entschärfen. Schließen Sie aus, dass schon vor dem Montag kommender Woche neue Beschlüsse gefällt werden?
Der Montag kommender Woche.
Da ist die Ministerpräsidentenschalte mit der Kanzlerin.
Ach so, stimmt, der 22. Sie haben recht.
Ja.
Pardon, ich war gerade im Kalender verrutscht. Ich habe dazu jetzt im Sinne der Einhaltung und der Umsetzung der Beschlüsse vom 3. März vorhin das gesagt, was ich sagen kann. Am Mittwoch steht eine Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten zum Thema Einbeziehung der Ärzte, der Hausärzte ins Impfgeschehen ein. Weiteres kann ich jetzt hier nicht sagen.
Dann habe ich eine Frage.
Also, sorry, die Frage mit dem Datum.
Ach so, wegen des
zum Zeitplan. Das haben wir auch schon an anderer Stelle kommuniziert. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir das Angebot voraussichtlich zur Jahresmitte machen können.
Dann habe ich noch eine Nachfrage von Herrn Jorlands an Herrn Seibert. Bezüglich Mallorca. Herr Seibert, ist es nicht widersprüchlich, dass die Bundesregierung eine Fluglinie mit massiven Staatshilfen rettet und diese Fluglinie dann touristische Flüge zum Beispiel nach Mallorca anbietet, die den Empfehlungen der Bundesregierung widersprechen?
Ich habe zu dem ganzen Reisekomplex jetzt hier nicht mehr zu sagen. Über die Hilfen an die Lufthansa ist zu dem Zeitpunkt, als diese Hilfen beschlossen wurden, ausführlich gesprochen worden und über das Interesse, das ein Land an einer starken Fluglinie hat.
Dann ist Herr Jessen dran.
Zwei Fragen, die eine an Herrn Ewald im Zusammenhang mit der Überprüfung, wer hat was bei der Maskenbeschaffung gemacht. Der inzwischen zurückgetretene Bundestagsabgeordnete Herr Hauptmann hat erklärt, er habe seine Aktivitäten stets ganz besonders eng mit Minister Spahn persönlich, so hat er das geschildert, abgesprochen. Trifft das zu oder versucht Herr Hauptmann sich dahinter zu verstecken? Und zum Zweiten, das ist ein kleiner Sprung, aber es geht auch um Aserbaidschan. Die Frage geht ans Auswärtige Amt. In Ihrer jüngsten Erklärung zu Aserbaidschan, die ist keine Woche alt, loben Sie Aserbaidschan nur als vortrefflichen und wichtigen Handelspartner. Ist es da nicht an der Zeit, auch mal auf die Ereignisse und Entwicklungen in Aserbaidschan, die jetzt auch im Licht der Corona-Verbindung deutlich geworden sind, einzugehen?
Also Herr Jessen, sehen Sie es mir nach. Ich werde jetzt nicht einzelne Beschaffungsvorgänge hier kommentieren. Ich hatte ja eben gesagt, dass wir jetzt eine hausinterne Erhebung gemacht haben, indem wir sozusagen alle Beziehungen auch zu Abgeordneten, die da zustande gekommen sind, im Rahmen der Beschaffungsvorgänge aufgelistet haben und das jetzt mit der Bundestagsverwaltung entsprechend abstimmen. Das hatte ich ja eben gesagt. Und lassen Sie dann uns dieses Verfahren noch bitte abwarten.
Ja, Herr Jessen, wir sprechen Aserbaidschan an. Natürlich ist die wirtschaftliche Beziehung zu Aserbaidschan eine Seite. Die andere Seite ist aber zum Beispiel auch die bilaterale Beziehung was Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte anbetrifft. Und da ist es ganz klar so, dass wir unsere Beziehung zu Aserbaidschan auf der Grundlage von eben diesen Werten Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten fortentwickeln wollen und werden. Und dazu gehört aus unserer Sicht, dass Aserbaidschan die Verpflichtungen, die es im Rahmen seines Beitritts zum Europarat eingegangen ist, einhält. Und da gibt es Defizite und wir sprechen diese vorhandenen Defizite beispielsweise bei der Meinungs- und Versammlungsfreiheit regelmäßig in bilateralen Gesprächen mit der aserbaidschanischen Seite an. Und das Gleiche gilt für Gespräche im Rahmen des Europarats und der OSZE. Und es gibt auch einen EU-Dialog mit Aserbaidschan und auch dort sind Menschenrechte Thema. Gerade was diesen ganzen Bereich angeht, gibt es Fortschritte in Aserbaidschan. Dazu gehört zum Beispiel die Gründung eines Dialogforums der Regierung mit Nichtregierungsorganisationen. Im vergangenen Jahr war dies. Und auch die Umsetzung einiger Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Nichtsdestotrotz ist es aus Sicht der Bundesregierung wichtig, Aserbaidschan weiterhin im Dialog dazu zu ermutigen, seine eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten.
Herr Weil ist dran.
Ich habe eine Frage an, ich glaube, Herrn Seibert und Frau Adebar. Sie hatten jetzt COVAX genannt als das Mittel der Bundesregierung, um eben zu helfen, global zu impfen. COVAX muss sozusagen mehrere Milliarden Menschen global impfen und hat deswegen die Ziele auch mehrfach verschoben, weil eben zu wenig Impfstoff da ist für COVAX, weil die Industrienationen den Impfstoff aufkaufen. Großbritannien und Frankreich hatten angekündigt, dass sie Impfstoff schenken würden an COVAX, um das auszugleichen. Ist von der Bundesregierung was Ähnliches geplant, beispielsweise Ende des Jahres, wenn absehbar ist, dass in Deutschland mehr als genug Impfstoff da ist?
Zu der Frage, ob sich die europäischen Mitgliedstaaten sozusagen zugunsten afrikanischer Staaten beispielsweise dazu bereit finden, Impfstoff dort direkt aus ihren Vorräten hinzuschicken, gab es ja eine Anregung, einen Vorschlag des französischen Präsidenten. Die Bundeskanzlerin hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass sie dem Grunde nach folgen kann, dass sie das für richtig hält, aber darüber, wann dieser Zeitpunkt und in welchen Stufen und Schritten das dann erfolgen soll, darüber ist in Europa noch zu sprechen.
Und wenn ich noch anfügen darf, COVAX, das wir ja finanzieren, auch als ein, ich glaube sogar der größte Geber, ist ja auch ein Mix aus Selbstzahlern und sozusagen Schenkungen. Das heißt, über diesen Mechanismus, der natürlich kann man sagen, es könnten Dinge schneller gehen, aber der ja anläuft und der auch schenkt und der auch Dosen nach Indonesien, nach Afghanistan, Äthiopien ausliefert und auch in dem Hunderttausender-Bereich schon und 28 Millionen Dosen ausgeliefert hat. Über diesen Mechanismus werden ja Impfstoffe auch kostenlos eben zur Verfügung gestellt in den Ländern.
Kurze Nachfrage, das heißt, Herr Seibert, aber konkret geplant ist das aktuell nicht?
Darüber wird dann mit den europäischen Partnern und auch mit anderen Partnern, beispielsweise in der G7, zu beraten sein. Aber grundsätzlich kann die Bundeskanzlerin sich das vorstellen, ja. Aber noch einmal zur Abrundung, wir sind tatsächlich der größte Geber zu COVAX mit den 1,5 Milliarden Milliarden Euro, die die Bundeskanzlerin bei der G7-Videokonferenz zu diesem Thema zur Verfügung gestellt hat, zusätzlich der Zusage von knapp 600 Millionen Euro 2020.
Ich habe jetzt noch 4 Fragen hier im Saal. Herr Jung, Frau Dudin, Herr Warwick und Herr Reitschuster, noch eine Frage online und danach würden wir auch Schluss machen. Damit ist Herr Jung jetzt dran.
Also mir geht es um die Apps. Zum einen die Corona-Warn-App und zum anderen die Luca-App. Ich zitiere Sie mal, warum die Corona-Warn-App aus Sicht der Bundesregierung vertrauenswürdig und super ist, weil sie dezentral ist, weil sie transparent ist, weil sie anonym funktioniert, weil sie überprüfbar ist und weil sie vollständig Open Source ist. Das sind Ihre Aussagen, Herr Seibert. Die Luca-App ist dagegen intransparent. Sie speichert zentral, sie ist nicht Open Source und Nutzer sind auch eindeutig identifizierbar. Mich würde interessieren, inwiefern hält die Bundesregierung diese Luca-App für vertrauenswürdig im Vergleich zu ihrer eigenen?
Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass die Corona-Warn-App, so wie sie systematisch gebaut ist, bestimmte extrem nützliche Funktionen in dieser Pandemie hat.
andere aber nicht haben kann. Und deswegen ist es sinnvoll, dass nicht alternativ zur Corona-Warn-App, sondern ergänzend andere Apps, andere Anbieter zum Einsatz kommen können. Das Gesundheitsministerium kann sich dazu sicherlich noch besser auch äußern. Ich kann nur für die Regierungs-App sprechen, beziehungsweise die des Robert-Koch-Instituts, so muss man es ja sagen. Und die hat ihren Nutzen. Sie hat Datenschutz und sie hat einen ganz praktischen Nutzen in dieser Pandemie. Jeden Tag melden so und so viele Nutzer dieser App ihr positives Testergebnis in die App und warnen darauf und mit diesem Mittel in der schnellstmöglichen Weise Menschen, die ihnen so nahe gekommen sind, dass auch für sie ein Risiko bestehen könnte, dass sie also wirklich allen Grund haben, sich sofort testen zu lassen und das ist und dann gegebenenfalls in Isolation zu begeben. Das ist gerade in dieser Zeit, in der ein diffuses Infektionsgeschehen die Zahlen jetzt wieder hochschnellen lässt, ein ganz wichtiger Punkt. Zu den anderen Formen der Apps würde ich vielleicht den Kollegen noch bitten, sich zu äußern.
Ja, wir sind der Auffassung, dass solche Angebote zur digitalisierenden Kontakterfassung eine sinnvolle Ergänzung zur Corona-Warn-App sein können. Prinzipiell kann jedes Bundesland heute schon beispielsweise die Luca-App oder ein vergleichbares Angebot zur digitalisierten Kontaktdatenerfassung nutzen. Aber die Bundesländer müssen dafür auch ihre entsprechenden Verordnungen dann anpassen. Und die Gesundheitsämter müssen dann diese Systeme auch dann entsprechend integrieren. Also das muss auf regionaler Ebene passieren. Und finanziert werden können solche Ansätze auch heute schon aus den Mitteln des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das war ja auch mehrfach Thema hier. Und Sie wissen auch, dass der Bund da massiv die Länder auch finanziell unterstützt. Also die Mittel sind da. Das ist die Botschaft und die Länder können es auch heute schon nutzen.
Ich möchte mal zurückkommen zu Luca-App und den eklatanten Schwächen. Herr Seibert, hält die Bundesregierung die Luca-App für vertrauenswürdig und hat die Bundesregierung Kenntnis über die Serverstandorte dieser App, über die Datensparsamkeit und ganz besonders über den Quellcode der Luca-App, Herr Seibert?
Das sind Informationen, die ich Ihnen hier jetzt hier heute nicht geben kann.
Hält die Bundesregierung die Luca-App für vertrauenswürdig?
Wir halten es für absolut sinnvoll, dass zusätzlich zur Corona-Warn-App, die bestimmte Funktionen hat, noch um bestimmte Funktionen erweitert wird. So wird beispielsweise an einer Eventregistrierung gearbeitet. Es andere Apps zum Einsatz kommen, die das tun, was mit der Corona-Warn-App aufgrund ihrer Datenschutzanlagen nicht möglich ist. Die Kontaktregistrierung, da braucht man andere Ansätze. Diese Ansätze machen nur Sinn, wenn es Schnittstellen zu möglichst vielen Gesundheitsämtern gibt. Und das ist etwas anderes als die Corona-Warn-App.
Frau Duttin.
Im Übrigen müssen wir die Entscheidung der Länder abwarten, welches System zur Kontaktdatenerhebung sie dann nutzen wollen. Für uns ist es wichtig, dass die Systeme sich aus Nutzersicht ergänzen und dass sie so einfach wie möglich zu handhaben sind.
Jetzt sind Sie dran.
Mein Thema ist Rüstungsexporte.
Okay, dann Herr Warwick noch zum Thema Corona? Nee. Auch nicht. Herr Reitschuster zum Thema Corona? Corona-Hilfen. Dann machen wir erst das Thema von Herrn Reitschuster und dann machen wir die anderen drei Fragen.
Eine Frage an Frau Dr. Baron und Herrn Alter. Die Welt am Sonntag berichtete, dass aus Berlin Corona-Hilfen an Islamisten geflossen sind und auch zur Terrorbekämpfung, hätte ich fast gesagt, leider nein, zum Terror im Nahen Osten eingesetzt wurden. Die Frage, arbeiten Sie da mit den Berlinern zusammen und sehen Sie Verdachtsmomente auch in anderen Bundesländern? Wie wollen Sie das vermeiden? Danke.
Ich kann vielleicht gerne beginnen und möchte das noch mal einordnen. Die Berichterstattung vom Wochenende nimmt Bezug auf Corona-Soforthilfen und Ermittlungen der strafrechtlichen Verfolgungsbehörden des Landes Berlin. Ich möchte noch mal erinnern, die Corona-Soforthilfen waren das erste Instrument der Corona-Krise aus dem Frühjahr 2020. Und ausschließlich darauf bezieht sich die Berichterstattung und auf die dazu weiterlaufenden Ermittlungen des Landes Berlin durch eben die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Wir sind im Austausch natürlich mit den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden, aber nochmal, hier ist vor allem das Land Berlin betroffen, sodass Sie diese Fragen entweder auch an die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden richten müssen oder das Land Berlin.
Ja, ich möchte ergänzen, es gibt Hinweise darauf, dass im Zusammenhang mit der Auszahlung der Corona-Soforthilfen auch Einzelpersonen begünstigt waren, die dem extremistischen Spektrum zuzuordnen sind. Die zuständigen Behörden in Bund und Ländern stehen sehr eng in Kontakt dazu. Es gab auch schon polizeiliche Maßnahmen. Dabei konnten Teile auch dieser Auszahlungen sichergestellt werden. Und alles Weitere, insbesondere auch der Verwendungszweck der erlangten Gelder, das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Und da müssten Sie tatsächlich bei der Berliner Staatsanwaltschaft oder Berliner Polizei nachfragen.
Zusatz? Ganz kurze Nachfrage, weil Sie sagten Einzelpersonen. Gibt es auch Hinweise, dass das organisiert war? Danke.
Wie gesagt, das sind jetzt laufende Ermittlungen. Es gibt Hinweise darauf, dass Personen aus dem extremistischen Spektrum Gelder erlangt haben. Inwieweit die eingebettet sind, ob es dabei um größere Netzwerke geht, das muss ausermittelt werden. Das findet auch statt.
Danke.
Jetzt ist Frau Dudin dran.
Meine Frage an Herrn Seibert. Deutschland ist laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI auf Platz 4 der größten Waffenexporteure weltweit. Hauptabnehmer ist unter anderem Ägypten. Was ist die politische Begründung der Kanzlerin, Waffen in solch ein Land zu liefern, das in mehrere Konflikte in der Region verwickelt ist und wo die Menschenrechtslage außerdem verheerend ist?
Ja, wann immer SIPRI seine Zahlen veröffentlicht, führt das uns zu dieser Diskussion. Und ich will das auch gerne einfach noch einmal sagen. SIPRI erhebt seine Daten selbstständig, deswegen können die in bestimmten Zeiträumen durchaus auch von den Daten aus Rüstungsexportberichten der Bundesregierung abweichen. Ich zweifle sie deswegen nicht an. Ich sage nur, das muss nicht deckungsgleich sein. Es kommt immer wieder zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, der Gesamtwert von Rüstungsexporten ist kein geeigneter Gradmesser zur Bestimmung der Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Einzelne Großaufträge können ganz erhebliche Schwankungen der Genehmigungswerte bewirken. Oder, um mal den Fall von U-Booten zu nehmen, gelegentlich liegen Exportgenehmigungen und die tatsächliche Ausfuhr um so viele Jahre auseinander, dass sich etwas in der Statistik erst Jahre später wertmäßig auswirkt, was aber, wie gesagt, schon in der Vergangenheit, und zwar ziemlich zurückliegenden Vergangenheit, genehmigt worden ist. Das muss man alles bedenken. Es bleibt also dabei, wir halten an den strengen Regeln der Exportkontrolle für Rüstungsgüter fest. Wir halten an der Einzelfallprüfung fest. Wir haben in den vergangenen Jahren bestimmte Elemente der Rüstungsexporte noch strengerer Prüfung unterzogen. Die Kleinwaffen sind ein praktisches Beispiel dafür. Und das ist es, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und ein Land, bei einem Land wie Ägypten, um auf Ihre Frage zu kommen, gibt es eine restriktive Einzelfallprüfung.
Kurze Nachfrage, gibt es nach Informationen der Kanzlerin einen Zusammenhang zwischen deutschen Rüstungsexporten nach Ägypten und der Vergabe von Großaufträgen in Ägypten an deutsche Firmen?
Dazu habe ich keine Informationen. Wenn die Bundesregierung grundsätzlich fällt aber Rüstungsexportentscheidungen nicht nach wirtschaftlichen, sondern nach sicherheitspolitischen Motiven.
Dann ist Herr Warwick dran.
Heute vor 10 Jahren begann der von außen angeheizte Krieg in Syrien mit fatalen Folgen für die Zivilbevölkerung. Da würde mich interessieren, plant denn die Bundesregierung trotzdem weiterhin an ihrer völkerrechtswidrigen Sanktions- und Regime-Change-Politik festzuhalten gegenüber Syrien? Frage geht ans AA und Herrn Seibert.
Also ich glaube, die Bundesregierung und macht sich die Prämisse ihrer Aussage oder ihre rechtliche Aussage nicht zu eigen. Was wir natürlich heute in der Tat sehen, ist, dass der Bürgerkrieg sich in Syrien zum 10. Mal jährt und die Bilanz verheerend ist. Über 500.000 Menschen sind gestorben. Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung hat ihre Heimat verlassen. Und die syrische Wirtschaft liegt aufgrund von Korruption und Missmanagement am Boden. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Und nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich die Zahl der auf humanitäre Hilfe angewiesenen Menschen von 11 auf über 13 Millionen erhöht. Eine Lösung für diesen Konflikt, die aus unserer Sicht nach wie vor in politischen Bahnen gefunden werden muss, wird, und das ist nach wie vor so, durch das syrische Regime verschleppt, das dafür die Verantwortung trägt und den von den Vereinten Nationen geführten Friedensprozess weiterhin nicht mit vorantreibt. Die Bundesregierung unterstützt aber die Suche nach einer Lösung, die im politischen Rahmen sich abzeichnen sollte. Das ist auch unter dem Sondergesandten Geir Pedersen zu verdanken, der dort nachdrückliche Arbeit leistet. Und aus unserer Sicht ist die völkerrechtliche Grundlage für die Lösung des Syrien-Konfliktes nach wie vor die Sicherheitsratsresolution 2254. Auch im Kampf gegen die Straflosigkeit von Kriegsverbrechen, die in Syrien begangen wurden, ist Deutschland intensiv engagiert und fördert dort Projekte. Und es gibt auch seit 2011, das wissen Sie, ein umfangreiches Sanktionsregime der Europäischen Union gegen Syrien. Und dieses unterstützen wir nach wie vor. Ich möchte an dieser Stelle gerne auch noch mal auf das EU-Statement von gestern hinweisen, was Sie vielleicht gesehen haben. Und dort ist die geschlossene Haltung der Europäischen Union zu dieser Frage auch noch mal dargestellt. Ende des Monats, das lassen Sie mich noch anfügen, findet eine sogenannte Brüsseler Konferenz für Syrien und für die Region statt. Dort wird es darum gehen, sich mit der humanitären Lage zu befassen und weiter sich zu fragen, wie man dort Linderung verschaffen kann. Die wird von der EU und den Vereinten Nationen ausgerichtet werden. Und Deutschland plant dort natürlich eine Teilnahme und auch ein weiteres Engagement im humanitären Bereich.
Nachfrage? Eine Verständnisfrage. Sie haben jetzt vehement negiert, dass das EU-Sanktionsregime und auch die entsprechende Regime-Change-Versuche gegen das Völkerrecht verstoßen. Dann würde mich interessieren, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage beruhen denn die EU-Sanktionen gegen Syrien und auch die Versuche der Bundesregierung, ein Regime-Change in Syrien zu erreichen?
Die völkerrechtliche Grundlage, auf der sich Deutschland und die EU engagieren, ist die Sicherheitsratsresolution 2254.
Ich habe gefragt nach den Sanktionen.
Das habe ich beantwortet, Herr Warwick.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann habe ich zum Schluss eine Frage auch an das Auswärtige Amt von Frau Anastasopoulou von der Deutschen Welle im griechischen Dienst. Verhandelt die Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei einen neuen Flüchtlingspakt, wie das Handelsblatt schreibt, ohne Griechenland?
Ich weiß nicht, ob Herr Seibert zu dieser Großthematik etwas sagen will. Zum Flüchtlingsabkommen, das ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Türkei in diesem Bereich. Und das bleibt sie auch.
Ja, ich sage da gerne was zu. Diese EU-Türkei-Erklärung, was ja der offizielle Name ist, ist im beiderseitigen Interesse, im Interesse der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Türkei. Der zentrale Gedanke ist es, Flüchtlingen in der Türkei angemessenen Schutz zu gewährleisten und ihnen dort Lebensperspektiven zu schaffen, sodass sie keine Veranlassung haben, irregulär in die EU zu migrieren. Und insgesamt ist durch die jahrelange Umsetzung dieser EU-Türkei-Erklärung es gelungen, erstens das tödliche Geschäftsmodell der Schlepper in der Ägäis wirkungsvoll zu bekämpfen, zweitens die Zahl der illegalen Einreisen von der Türkei nach Griechenland erheblich zu begrenzen und damit, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, auch die Zahl der Todesfälle in der Ägäis zu begrenzen. Die Türkei, und daran muss man immer wieder erinnern, hat mehrere Millionen von syrischen Flüchtlingen aufgenommen und versorgt sie, auch mit Unterstützung der Europäischen Union. Und dafür gebührt ihr Anerkennung. Sie hat sich da erhebliche Verdienste erworben für diese Menschen. Durch die Unterstützung der Europäischen Union hat sich die Lage der Flüchtlinge in der Türkei erheblich verbessert. 1,7 Millionen Flüchtlinge können mit den Finanzierungsmöglichkeiten, die aus Europa kommen, ihre Grundbedürfnisse decken. Über 500.000 Flüchtlingskinder können eine Schule besuchen. Das sind also sehr sinnvoll investierte Mittel. Die Mittel, die es da in Höhe von 6 Milliarden Euro, die beschlossen waren, aus der sogenannten Fazilität für Flüchtlinge, wurden laut Kommission in voller Höhe jetzt an konkrete Projekte gebunden und vertraglich vergeben. Ausgezahlt sind schon über 4 Milliarden davon. Das geht in Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit, kommunale Infrastruktur, Migrationsmanagement, zum Beispiel sozioökonomische Unterstützung in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Und aus Sicht der Bundesregierung ist dieses wirklich für beide Seiten wichtige Abkommen etwas, wo die Fortführung eben auch Sinn ergibt. Die Verhandlungsführung liegt bei der Europäischen Union für alle Mitgliedstaaten, und zwar alle Mitgliedstaaten. Und die Europäische Kommission steht in dem Zusammenhang auch im Austausch mit der Türkei. Sie wissen, dass der Europäische Rat Ende dieses Monats auch das Thema Türkei-EU-Beziehungen auf der Tagesordnung hat.
Eine Nachfrage erreicht mich, ist damit auch zu verstehen, dass Griechenland damit auch dabei ist?
Eine EU-Türkei-Erklärung ist immer eine Erklärung der EU, stellvertretend für ihre 27 Mitgliedstaaten, gegenüber einem Drittpartner. Und das ist genau auch so bei diesem.
Dann danke ich. Dann danke ich für diese Pressekonferenz. Entschuldigung, dass nicht alle drangekommen sind, aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. I'm thinking.